Deutschland macht zu wenig Schulden. Deutschland ist schuld an der europäischen Krise und Deutschland kann einiges von den USA lernen. Das sagt der aus meiner Sicht beste Ökonom des Landes in einem Vortrag, den jeder gesehen haben sollte. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über einen Vortrag von Professor Heiner Flassbeck. Auf den habe ich hier schon das ein oder andere Mal reagiert. Einmal war er sogar zum Interview zu Gast. Er ist in Rente, bleibt aber nach wie vor der für mich beste, pointierteste Ökonom und Erklärer des Landes. In einem Vortrag bei der SPD Remscheid hat er mal eben in weniger als 30 Minuten die makroökonomischen Grundlagen dafür, dass Deutschland, Europa in der Krise sind, pointiert dargelegt. Und da der Vortrag irgendwo in den Tiefen des Internets verschwunden wäre und wahrscheinlich nicht mal von ein paar hundert Menschen angeschaut worden wäre, was eine absolute Verschwendung gewesen wäre, holen wir ihn jetzt hier auf die Bühne bei Geld für die Welt. Es sollten so viele Menschen wie möglich sehen, denn die Zusammenhänge, um die es geht, sind so, so wichtig. Wenn wir die nicht begreifen, erklärt uns auch Heiner Flassbeck, brauchen wir über Wirtschaftspolitik eigentlich fast gar nicht reden, denn dann redet man immer über Unfug. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich euch noch einmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare rund um das, was in der Wirtschaftspolitik so los ist. Zum Beispiel zuletzt zwei Erklärartikel zum Haushalt, welche 5 Haushaltskniffe die Ampel angewendet hat, um trotz Schuldenbremse mehr Schulden zu machen. Was generell im Haushalt drinsteht oder warum der Steuerzahler-Gedenktag, naja, ein Propagandawerk ist. Ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch unterstützen. Das gilt auch für die Arbeit hier auf YouTube. Ob Texte schreiben oder Videos drehen, kostet immer viel Zeit, Geld und Nerven. Und ich freue mich deshalb über jeden, der Geld für die Welt unterstützt. Den Link zum Newsletter findet ihr selbstverständlich unter diesem Video verlinkt. Und damit würde ich sagen, wir starten gleich rein ins Video.
Ja, ich will über ein nicht sehr anschauliches Thema reden, die europäische Krise. In Deutschland ist man ja nicht so begeistert über irgendwelche europäischen, wenn jemand über europäische Krisen redet. Weil wir sind ja eigentlich gute Europäer, oder? Sind wir nicht die Besten? Wir sind, glaube ich, die besten Europäer sogar. Also wenn ich mir jetzt so den Wahlkampf angeguckt habe von die Plakate, dann sind wir mit Abstand die besten Europäer. Die anderen muss man immer so mit so, Englisch sagt man, a grain of salt, ein Körnchen Salz betrachten, aber wir sind eigentlich perfekt, oder? Und deswegen wundern wir uns natürlich auch.
Kleine Warnung vorab, man kann natürlich Heiner Flassbeck nicht ohne Zynismus buchen und Ironie. Wer mag es ihm verdenken? Was hat er sich den Mund fusselig geredet zu seinen aktiven Zeiten? Jetzt hält er hin und wieder nur noch Vorträge und schreibt auch ein neues Buch, was, glaube ich, bald rauskommt, genau. Ja, aber, also, ich komme ja schon manchmal vor, als hätte ich alles schon 100.000 Mal gesagt. Wie soll er sich dann vorkommen? Und deswegen müssen wir ihm den Zynismus schon durchgehen lassen.
Der Bundeskanzler hat es heute im Bundestag gesagt, der wundert sich, dass bei der Europawahl die Leute so komisch wählen und man fragt sich, was ist in Frankreich los, was ist in Italien los, überall werden die Rechten gewählt. Aber wir haben ja nichts damit zu tun, oder? Nö. Damit haben wir ja wirklich nichts zu tun. Und das ist falsch. Ne? Wir haben ganz viel mit all dem zu tun. Nur das vergessen wir gerne.
Das Geile bei Heiner Flassbeck ist vor allem, also er hat auch kein Problem damit, wenn die SPD ihn einlädt, der SPD gerade raus ins Gesicht zu sagen, was sie für eine Scheiße gebaut hat. Ja? Will auch nicht jeder.
Weil wir nicht so gern über das reden, was wir falsch machen. Und es tut mir leid, es ist ein schöner Abend, Sie können jetzt noch rausgehen. Es wird nicht sehr schön werden, weil ich ein bisschen darüber reden muss, was wir seit 20 Jahren mindestens falsch machen. Und wir machen viel falsch. Nicht nur in Europa, aber ich werde mich mal auf Europa beschränken. Und wenn man etwas ändern will, muss man aber begreifen, was falsch läuft, was tief im Innersten falsch läuft, ne? Es sind nicht die komischen Franzosen, die plötzlich Frau Le Pen toll finden, sondern es sind Prozesse, an denen wir beteiligt sind, europäische Prozesse.
Seit 20 Jahren.
Das müssen wir mal begreifen. Und wenn wir das begreifen, dann gibt es eine Chance, dass dieses Europa sich bessert und vielleicht wirklich mal ein Europa wird. Ne? Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über Frankreich und Deutschland, der heißt Vergesst die Freundschaft. Mit Freundschaft hat das nämlich alles nichts zu tun. Wir denken immer, wir sind gute Freunde und dann ist alles gut. Nein, wir sind keine guten Freunde. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir gute Freunde wären. Und das will ich ein bisschen erklären. Ich habe mir ungefähr eine halbe Stunde vorgenommen.
Wer Texte von Heiner Flassbeck übrigens lesen will, verlinke ich auch unter dem Video. Er hat noch immer einen eigenen Blog, kommt fast jede Woche tatsächlich auch ein Artikel. Relevante Ökonomik heißt er. Relevante Ökonomik.
Dann werde ich mit dem Norbert Walter-Borjans diskutieren und Sie können aber auch mich jederzeit unterbrechen. Ich rede jetzt einfach so vor mich hin. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder, weil es um ein paar grundsätzliche volkswirtschaftliche Zusammenhänge geht. Wenn wir die begreifen würden, wären wir einen ganz großen Schritt weiter. Ne? Und es geht um Begreifen. Es geht nicht um, sagen wir, dass wir es nicht hören wollen oder so. Es geht zunächst mal darum, dass wir es begreifen müssen, dass wir irgendwo tief im Innersten begreifen müssen, dass da etwas schiefläuft.
Heiner Flassbeck hat übrigens mal über Talkshows gesagt, da kann man ja nicht mal 5 Minuten am Stück ausführen, um mal 1-2 Zusammenhänge zu erklären. Und deswegen fände er die ganz fürchterlich und ganz furchtbar. Recht hat er natürlich. Und ja, wenn man sich den Zustand der wirtschaftspolitischen Debatte in Talkshows anguckt, ja, klar, rollen sich einem die Zehennägel nach oben.
Und natürlich rede ich dann über das Lieblingsthema der Deutschen, über die Schulden. Ne? Denn da begreifen wir wirklich am allerwenigsten von allen. Und das muss man ganz deutlich und klar sagen. Ne? Deswegen werde ich ein bisschen springen jetzt und nicht alle Grafiken zeigen. Ich wollte Ihnen noch erzählen, dass es eine Inflation gab, die gar keine war, aber das lasse ich jetzt mal weg. Die ist ja auch schon weg, die Inflation.
Da ist auch Heiner Flassbeck einer der wenigen, ja, neben mir, ich habe es ja auch gesagt, der penetrant unterschieden hat zwischen Inflation und Preisschock. Ja, und warum das was anderes ist. Und ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, teuer, warum man einen Preisschock anders politisch begegnen muss als einer klassischen Inflation. Ja, da konnte man auch bei Heiner Flassbeck viel dazu lesen.
Alle Preise sind wieder runter, es war ein kurzer Bips. Er ist wieder verschwunden. Komischerweise hat die Europäische Zentralbank daraufhin die Zinsen erhöht, wie verrückt. Ohne jeden Verstand und Sinn und Verstand, aber das lasse ich auch weg. Das sind die Löhne in Europa, wollte ich Ihnen auch sagen. Das ist alles schon wieder im normalen Begriffen. Die Löhne sind ein bisschen hochgegangen nach der Inflation, aber es ist keine Katastrophe und es gibt auch keine inflationäre Lohnentwicklung oder Ähnliches. Es gibt aber etwas, was in Europa wirklich falsch läuft. Das wollte ich Ihnen unbedingt noch zeigen. Und das ist das. Das sind nämlich die Lohnkosten in Europa. Wir wissen ja alle, dass mal was schiefgelaufen ist mit den komischen Griechen da unten im Süden. Ne? Griechenland-Krise, weiß ja jeder. Euro-Krise war die Griechenland-Krise. Stimmt so auch nicht, aber so haben wir es begriffen. Warum hatten wir Griechenland-Krise? Nun, weil zu irgendeinem Zeitpunkt, Anfang der 2000er Jahre, die Griechen sich mehr geleistet haben, als sie sich hätten leisten dürfen. Nämlich zu hohe Löhne in erster Linie. Es war weniger eine Staatskrise als eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands. Und wir waren auf der anderen Seite, da komme ich gleich zu. Aber jetzt, was jetzt passiert, und es ist wieder, werden die Augen verschlossen davor, das sind die nominalen Lohnkosten, die Zuwachs der Lohnkosten in den europäischen Ländern, die zum größten Teil in der Europäischen Währungsunion sind. Und da sehen Sie wunderbare Länder vorne, die ganz wenig Zuwachs haben im ersten Quartal. Aber hinten sehen Sie Länder, die ganz riesige Zuwachsraten haben. Da steht zum Beispiel das Land Kroatien. Ne? Jetzt sind Sie schon beim Fußball rausgefallen. Aber Sie werden auch bald aus der Wirtschaft rausfallen. Warum? Weil Kroatien leistet sich im Moment Lohnzuwächse. Das ist jetzt nicht nur ein Quartal von in der Größenordnung von 15% bei einer Produktivität von ungefähr 2-3%. Aber Sie sind in der Europäischen Währungsunion dummerweise, ne? Was wird passieren mit Kroatien? Ich sage das jetzt nur mal, denn wenn das dann im halben, dreiviertel Jahr ausbricht, dann wissen Sie schon, worum es geht. Es gibt eine ganz große europäische Krise steht vor der Tür, weil ganz viele osteuropäische Länder die Löhne in einem Ausmaß erhöhen, das vollkommen unverantwortlich ist. Das ist aber nicht allein deren Schuld, sondern die Hauptschuld tragen leider wieder wir. Denn was passiert in diesen Ländern? Natürlich stehen sie unter ungeheurem Druck, dass die Menschen abwandern. In der EU ist ja freie Beweglichkeit, Mobilität der Arbeit. Ne? Und zum anderen haben sie westliche Unternehmen in ihrem Land, fast alle. Und was machen die westlichen Unternehmen? Ja, 15% Lohnerhöhung geschenkt. Das tut uns ja gar nichts. Ne? die haben ja alle riesige Gewinnspannen, so große Gewinnspannen, dass die den 15% in einem Jahr oder auch 5 Jahre lang überhaupt nichts ausmacht. Nur was kein Mensch bedenkt in Europa, kein Mensch, sage ich mal, außer mir und noch 2, 3 Leuten, wirklich. Woher sollen denn die kroatischen Unternehmen 15% Lohnerhöhung nehmen? Wo sollen die denn 15% Euro Lohnerhöhung hernehmen?
Ja, denn die westlichen, die da angesiedelt sind, die sind natürlich in dem Schnitt, ja, dass der Schnitt 2% Produktivitätswachstum ist, reißen die natürlich komplett nach oben raus. Ja, die kommen mit der hohen Produktivität in ein Niedriglohnland, das ist maximal profitabel für die. Dann tut denn auch von diesem niedrigen Niveau auskommend, wie Heiner Flassbeck richtig gesagt hat, 15% Lohnerhöhung nicht weh, aber der Rest der Unternehmen, der nun mal dafür sorgt, dass im Schnitt es nur diese 2% Produktivitätsplus gibt, woher sollen die erwirtschaften? Ja, das ist eben schwierig. Und ja, 15% Lohnwachstum, 2% Produktivität heißt 13% höhere Lohnstückkosten. Lohnstückkosten hängen sehr eng mit der Inflation zusammen. Fast linearer Zusammenhang. Ich hatte das zuletzt auch in meiner Reaction drin, als ich auf 13 Fragen, wo ich selbst zu Gast war, reagiert habe und wo der Vorwurf kam, ja, aber Löhne hängen ja mit Preisen ja gar nicht unbedingt zusammen. Doch, über viele Länder, über lange Zeiträume ist der Zusammenhang fast linear. Ja, also 5% höhere Lohnstückkosten ist statistisch gesehen, kann man sehr einfach darauf wetten, dass dann eben auch die Inflation bei 5% liegen wird. Ja. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, über lange Zeiträume ein sehr stabiler Zusammenhang.
Bei 2% Produktivitätszuwachs. Das müssen wir immer überlegen. Und das gilt hier für viele Länder. Das gilt für die Balten, die hatten schon mal so eine Krise. Nämlich mit der Griechenland-Krise gab es auch eine baltische Krise, es gab auch eine ungarische Krise, es gab ganz viele andere Krisen noch, die alle zusammengekommen sind 2007, 2008. Warum? Weil viele Länder völlig irrsinnige Politik gemacht haben und ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und dadurch hinten runtergefallen sind. Das wollte ich aber nur vorneweg sagen, um Sie zu schocken schon mal. Das schenke ich mir jetzt. Und mache noch eine kurze Vorbemerkung, weil das nachher ganz interessant ist. Ich habe mit einer Kollegin, Friederike Spieker, zusammen einen Vergleich USA-Europa gemacht, ne? Damit nähern wir unserem Thema dann endgültig. USA-Europa, das sind ja vergleichbare Wirtschaftsräume. Europa ist ein bisschen größer, die USA sind ein bisschen homogener. Aber es sind vergleichbare Wirtschaftsräume. Und wir haben mal uns angeschaut, die letzten, 23 Jahre. Und man sieht etwas Schönes, was rauskommt am Ende, nämlich bei den Verbraucherpreisen liegen sie etwa in ähnlicher Größenordnung. USA zuletzt 2,6, EU 2,3, vorher war es 2,6, 2,1, also ziemlich nah beieinander. Aber wenn man mal die Wachstumsdifferenzen anschaut, dann sieht man gewaltige Unterschiede. Schauen Sie die zweite Hälfte an, da sind die Durchschnitte von 2010 bis 2023. Da haben die USA 2,1% und Europa hat 1,2% Wachstum. Nun kann man sagen, Wachstum wollen wir nicht, wegen Klima und so, aber
Nur um das mal klar zu machen, das heißt natürlich über diese 13 Jahre, ja, 13% Unterschied in der Wirtschaftsleistung. Ja. Also die USA sind in der Zeit 13% stärker gewachsen, sind auf einem 13% höheren Niveau im Jahr 2023. Oder wären sie, wenn beide gleich gestartet wären? Ja, das ist ein krasser Unterschied.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das sollten wir dann nachher diskutieren. Und ein drittes wollte ich Ihnen noch zeigen, weil wir auch sagen, wir haben ja so tolle Entwicklungen bei der Arbeitslosigkeit. Stimmt leider im Vergleich zu den USA auch nicht. Die USA haben eine viel tollere Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit. Nämlich, die sind auch bei Vollbeschäftigung auf dem Niveau der 60er Jahre in den USA. Wir sind von unserem Niveau der 60er Jahre unheimlich weit entfernt. Ne? In Deutschland ist es ein bisschen besser, aus Gründen, die ich gleich erzähle. Aber in Frankreich, in Italien ist die Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch. Ne? Was bei uns völlig unterdrückt wird, was wir nicht wissen.
Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist da krass. Ja? Jeder vierte, jeder fünfte Arbeitslos in Frankreich, Italien, Griechenland. Wirklich Wahnsinn.
Wissen wollen, ne? Arbeitslosigkeit hat nämlich auch was mit diesen Wahlergebnissen zu tun, die wir in Europa erleben. So, dabei kommen wir jetzt zum Schrecklichen. Was natürlich die USA haben, ist, sie haben Schulden. Ne? USA machen Schulden. Man sieht das hier, der Schuldenstand der USA, das ist der absolute Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein blöder Vergleich, sage ich gleich, für alle, die ein bisschen Ahnung davon haben. Aber er wird immer benutzt, das ist der Vergleich, den man benutzt. Die USA machen viel mehr Schulden als die Europäer. Und damit sind wir dann beim Thema. So, was ist das Thema? Dazu muss ich ein bisschen zurückgehen auf die 2000er Jahre. Anfang der 2000er Jahre, die SPD hat ja 98 einen grandiosen Wahlsieg eingefahren. Ne? 99 wurde die Europäische Währungsunion gegründet. Was ist passiert Anfang der 2000er Jahre?
Das hier. Zu der Zeit wurde übrigens Heiner Flassbeck unter dem damaligen Finanzminister Oskar Lafontaine Staatssekretär, also quasi Chefökonom des Finanzministers. Heute unvorstellbar. Das ist, was heute Lars Feld ist, wenn man so will. Und das hat aber nicht lange gehalten. Flassbeck hat dann nachher hingeworfen, weil, Oskar Lafontaine konnte sich da auch nicht durchsetzen, nicht seine Dinge machen. Und ist Flassbeck eben Sturkopf und sagt, wenn nicht richtig, ja, dann ohne mich. Und klar, da hat sich Gerhard Schröder durchgesetzt und für Gerhard Schröders Finanzpolitik wollte Heiner Flassbeck nicht stehen, also nur konsequent.
Hier sind die sogenannten Lohnstückkosten. Lohnstückkosten sind der wichtigste Indikator für Inflation. Muss ich doch nochmal zurückgehen, damit Sie das sehen. Es gibt nichts erklärt Inflation besser über lange Fristen als die Lohnstückkosten. Das sind die Löhne im Verhältnis zur Produktivität in jedem Land, ne? Also wenn die Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 2%, steigen die Lohnstückkosten um 3%. Ne? Und diese 3% erklären über lange Fristen die Inflation in jedem Land viel besser als irgendetwas anderes.
Ja, wie eben von mir schon erwähnt, schön, dass er die Statistik nochmal mit hat, immer sehr wichtig zu verstehen. Ja, man sieht auch, es ist ein quasi linearer Zusammenhang.
Und jetzt, was ist mit den Lohnstückkosten passiert in Europa? Griechenland ist leider nicht dabei. Griechenland liegt noch über Spanien, ne? Nur weil ich das vorhin schon erwähnt hatte. Die spanische Kurve sieht man, geht hoch. Schauen wir mal die ersten 10 Jahre an, die sind besonders interessant. In den ersten 10 Jahren gab es einige Länder, die relativ hohe Lohnstückkostensteigerungen hatten. Alle bei weitem nicht so hoch wie jetzt auch Osteuropa, ne? Was ich gerade eben für Osteuropa gezeigt habe, ist nochmal 3 Dimensionen mehr als das. In Griechenland sind die Löhne in den ersten Jahren der Währungsunion um 2,7% oder so gestiegen. Das war schon zu viel. In Spanien sind sie vielleicht um 2,5% gestiegen, in Italien weiß ich ziemlich genau um 2,4%, 2,3%. Und was wäre jetzt das Richtige gewesen? Nun, wenn es halbwegs richtig ist, was ich gerade eben gesagt habe, dass Lohnstückkosten und Inflation eng zusammenhängen, dann kann man sich angucken, was wollten wir denn bei der Inflation? Und da war ich zufällig persönlich dabei, als wir über Inflation geredet haben in der Eurogruppe. Was wollten wir? Die Deutschen haben gesagt, was wir wollten. Die EZB hat es dann nur umgesetzt. 2%. Wir wollten 2% Inflation. Und das ist die Linie, die wir da reingemalt haben, diese gestrichelte Linie. Das
geht um die Zielinflation. Ja? 2% Zielinflation.
Das sind 2% Inflation. Ne? Sehen Sie, die gestrichelte Linie, das sind die 2% Inflation. Wer also eine Lohnpolitik machen will, die zu 2% Inflation passt, also die Deutschen vorneweg, was muss der machen? Der muss die Löhne immer um 2% stärker erhöhen als seine eigene Produktivität. Und dann liegt er genau auf der Linie. Und wo liegt Deutschland? Wer liegt auf der Linie? Ein einziges Land liegt auf der Linie, nämlich, das heißt, Frankreich.
Ist bis heute nicht verstanden, dieses Problem. Und bis heute hat noch nicht mal die EZB verstanden, dass es sehr wichtig ist, dass jedes einzelne Land auf der Linie liegt, nämlich diese 2% erreicht und nicht der Durchschnitt über alle Länder. Ja. Warum das ein Problem ist, erklärt er bestimmt gleich.
Komisch, ne? Die Italiener lagen drüber, die Spanier lagen drüber, die Griechen lagen noch mehr drüber.
Und das versteht auch ein Marcel Fratscher, ne, Präsident vom DIW, bis heute nicht. Ne. Er meint, es sei wichtig, dass die Länder unterschiedliche Inflationsraten haben können. Nichts könnte falscher sein.
Dann hatten wir eine Krise. Was war denn in der Krise? Ja, in der Krise, es war eine Krise des Verlustes von Wettbewerbsfähigkeit in vielen Ländern. Und was haben wir den Griechen auferzwungen, dass sie tun, damit die Krise gelöst wird? Wir auferzwungen, wir. Sie mussten die Löhne um 30% senken. Ne? In Griechenland wurden die Löhne um 30% gesenkt. Aber niemand hat darüber geredet, was das Land da unten macht, das Rote da. Da redet heute noch niemand drüber. Was haben wir denn da unten betrieben? Wieso ist es denn falsch, wenn der eine drüber geht und der andere drunter geht? Aber man redet nicht über den, der drunter geht. Der drunter geht, macht den gleichen Fehler, wie der drüber geht. Mindestens so schlimm. Nur der hier drunter liegt, ist das größte Land in der Europäischen Währungsunion und das Land, das auf 2% beharrt hat, ne? Das unbedingt 2% Inflation haben wollte. Und was ist das Ergebnis? Nun, das Ergebnis ist furchtbar einfach. Das Ergebnis zeige ich Ihnen in ein paar Kurven, die aber relativ leicht zu verstehen sind. Zunächst mal gehen wir ein bisschen zurück in der Geschichte. Was ich hier zeige, sind die Salden, die sogenannten Finanzierungssalden heißt das. Das ist aber auch wieder leicht zu verstehen. Das ist entweder sparen oder verschulden. Ne? Gibt nur diese zwei Sachen auf der Welt. Die einen sparen, die haben mehr Geldeinnahmen, die haben mehr Einnahmen als Ausgaben. Die tragen es zur Bank, was sie mehr einnehmen. Ne? Und es gibt andere, die geben mehr aus, als sie einnehmen. Das sind die Schuldner. Es gibt immer in einer Volkswirtschaft Sparer und Schuldner. Und komischerweise gibt es immer genauso viel Sparer wie Schuldner. Ganz genauso, auf den Euro genau. Warum? Ja, weil niemand über seine Verhältnisse leben kann, wenn nicht ein anderer unter seine Verhältnisse lebt. Ne? Der Sparer lebt unter seinen Verhältnissen, der Schuldner lebt über seinen Verhältnissen. Aber niemand kann unter seinen oder über seinen Verhältnissen leben, wenn er nicht einen Counterpart hat, wenn er nicht ein Gegenüber hat, der genau das Gegenteil tut.
Ja, da geht es übrigens nicht darum, dass einer sein Geld zur Bank bringt und wer anders das Geld von der Bank abhebt. Ja, das ist eine falsche Vorstellung, sondern einfacher zu erklären, das ist, glaube ich, wenn wir uns die einfachste aller ökonomischen Regeln klar machen, nämlich, dass die Ausgaben des einen die Einnahmen eines anderen sind. Ja? Ausgaben gleich Einnahmen. Ich gehe zu Bäcker Lutz, kaufe mir ein Brötchen, 50 Cent, dann sind die Einnahmen von Bäcker Lutze, die 50 Cent, meine Ausgaben, 50 Cent. Ja? Soweit so klar. Wenn wir uns jetzt auf die Wirtschaft als Ganzes übertragen, stimmt das natürlich auch. Wir haben vier Sektoren, den Staat, Privatsektor, meinetwegen noch Haushalte und Unternehmen wie hier und das Ausland. Die Ausgaben des einen Sektors sind die Einnahmen eines anderen Sektors. Die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der drei anderen Sektoren. Könntest du sogar noch einfach machen, die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen des Nichtstaates. Ja, hat man die Wirtschaft in zwei Sektoren geteilt. Nur mal der Einfachheit halber. Ja. Wenn jetzt der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, also Schulden macht, nimmt natürlich die Privatwirtschaft mehr ein, als sie ausgibt. Bildet also Ersparnisse. Das wollen die Privaten sogar, denn ne, man selbst will ja Ersparnisse bilden. Man will vorsorgen, wenn man das Fahrrad kaputt geht, das Auto kaputt geht, am Haus was repariert werden muss, all diese Dinge. So, und damit die Privaten sparen können, muss wer anders eben mehr ausgeben, als er einnimmt. Ja, deswegen, weil Ausgaben gleich Einnahmen gar nicht anders geht, saldiert sich das netto immer zu null.
Ist doch ein einfacher Zusammenhang, oder? Aus diesem einfachen Zusammenhang folgt der Satz, den jeder kluge Politiker ungefähr jeden Tag einmal sagen müsste in Deutschland. Der Satz heißt nämlich, es gibt kein Sparen ohne Schulden. Ha! Es gibt kein Sparen ohne Schulden. Es gilt auch umgekehrt, es gibt keine Schulden ohne Sparen.
Wir können uns ja mal vorstellen, der Satz würde bei Maybrit Illner gesagt, wie die einen angucken würde. Was haben Sie da gerade gesagt? Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Das macht ihr ja immer. Ist ja ganz, ganz groß drin. Immer gar nicht auf die Leute einzugehen, sondern einfach auf ihr Zettelchen zu gucken. Ah ja, nächste Frage. Okay, gehen wir zum nächsten ab. Na, gut, verkriegt die mehr als eine halbe Million für im Jahr. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir kommen ab.
Es gilt auch so. Es gibt kein Sparen. Niemand kann sparen in einer Volkswirtschaft, wenn nicht ein anderer Schulden macht. Dumm, ne? Wäre doch so schön, wenn wir alle sparen könnten. Aber wir können nicht alle sparen. Warum können wir nicht alle sparen? Auch das ist leicht zu verstehen. Weil wir können uns immer die Welt vorstellen. Die Welt insgesamt könnte ja auch gerne mal Sparer werden. Nur wer sollte dann die Schulden machen? Auf dem Mars oder Venus ist leider niemand, den wir zum Schuldner machen können. Wir brauchen immer Schuldner hier auf der Erde. Und deswegen können niemals alle Sparer sein, sondern es müssen immer welche Schuldner sein. Es geht nie um die Frage, ob man Schulden macht, sondern immer nur um die einzige Frage, wer Schulden macht.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, ja. Merken. Es geht nicht darum, ob Schulden gemacht werden, sondern immer um die Frage, wer? Wer macht die Schulden?
Schulden. Es geht nur darum, wer Schulden macht, nicht ob man Schulden macht. Das ist Blödsinn. Wenn jemand sagt, wir machen einfach mal keine Schulden oder sagt, wir müssen mit dem leben, was wir haben, wir machen keine Schulden, das ist einfach dummes Zeug. Ich habe gerade gelernt, der Bundeskanzler hat es jetzt auch gesagt, vor 3 Tagen oder so.
Passenderweise.
Ganz schlecht. Lindner sagt es immer, ne? Man muss mit dem leben, was man hat. Die CDU hat mal einen Gesetzesantrag gemacht, der lief darauf hinaus, man muss leben mit dem, was man hat. Ja, das heißt dann, es darf auch niemand sparen, ne? Da muss jeder seine Knete ausgeben, muss alles ausgeben, bis auf den letzten Cent. Das kann man machen. Nur sparen gibt es ja nicht mehr. Wollen wir auch nicht so gerne, ne? Wir finden ja Sparen alle gut, oder? Sparen finden alle gut. Der Deutsche spart einfach unheimlich gern. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, was das bedeutet. Da oben, alle Linien, die über Null sind, sind Sparer, ne? Alle Linien, die unter Null sind, sind Schuldner. Und wie gesagt, addiert sich immer genau zu Null. Jetzt schauen wir mal in die 60er Jahre, also links. Da sehen wir die privaten Haushalte, haben gespart wie die Teufel, nämlich über 10% von ihrem Einkommen. Hier ist Prozent von Bruttoinlandsprodukt, das ist ein bisschen weniger, weil nur die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts das Einkommen der privaten Haushalte ist. So, die sparen. Und wer hat die Schulden gemacht in den 60er Jahren? Die Unternehmen. Das war doch gut. Die Unternehmen waren die Schuldner. Und der Staat, der hat sich ziemlich rausgehalten. Das Ausland auch in der Mitte. Weder Schulden noch sonst was.
Wenn der Staat sich raushält in der Nettoposition, heißt das übrigens nicht, dass der Staat klein oder groß ist. Sagt darüber überhaupt nichts aus. Sondern nur, dass die Nettoverschuldungsposition, ein Finanzierungssaldo, eben halbwegs ausgeglichen ist. Wir hatten sogar in den 60er, 70er Jahren Nettoinvestitionsquoten von 3%. Muss man sich mal vorstellen. Nettoinvestitionen von 3%. Seit den 90ern haben wir Nettoinvestitionen des Staates genau bei 0. Dann sind die neuen Investitionen genauso groß wie die Abschreibungen. Seit 1996 auf der Welt bin, gibt es Nettoinvestitionen um den Nullpunkt, heißt, die öffentliche Infrastruktur hat heute genauso viel Wert wie zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Welt gekommen bin. Und sage ich immer, danke für nix. Ja. So ist der Zusammenhang. Und in den 60er, 70er Jahren, da wurde noch kräftig investiert. Ja, da hat die Infrastruktur noch an Wert gewonnen. Und zwar kräftig. Ja. 3% Nettoinvestitionen würden heutzutage übrigens irgendwie 150 bis 200 Milliarden Euro Bruttoinvestitionen bedeuten. Ja. Allein für den Bundeshaushalt.
Das war doch eine schöne Welt. Und das, meine Damen und Herren, ist die einzige Welt, die Ökonomen kennen. Die Ökonomen, sage ich mal, die 99,9%.
Achso, ja, und wir sind bei 60 bis 70 Milliarden, ne? die der Bund so investiert. Mhm. Ja, da sieht man mal den Unterschied, ne? Was es bräuchte, was wir in der Vergangenheit mal hatten für Verhältnisse und wie knauserig wir geworden sind.
Die 99,9% der Ökonomen, die Sie jeden Tag im Fernsehen oder in Medien oder sonst was sehen, ist die einzige Welt, die die kennen, bis, sagen wir, 1975. Dummerweise hat sich die Welt geändert, ne? Dummerweise hat sich die Welt geändert. Das ist jetzt die moderne Welt, das moderne Deutschland. Vor allem schauen Sie auf die Entwicklung seit 2000, nachdem die SPD an die Regierung kam, hat sich die Welt fundamental geändert. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Unternehmen, die sind Sparer geworden. Das ist doch schön. Die Unternehmen sparen auch. Tja, nicht mehr wie in den 60er Jahren. Ludwig Erhard gibt es nicht mehr. Er ist tot. Geistig und körperlich tot. Die Unternehmen sind auch Sparer geworden. Und was bedeutet das? Da muss jemand anders der Schuldner sein. Ne? Es geht ja nicht anders. Es muss immer einer der Schuldner sein. Und wer ist jetzt der Schuldner? Die seht, Deutschland hat eine geniale Lösung gefunden, die anderen. Die anderen sind die Schuldner, die Bläden da draußen, die sind die Schuldner. Jenseits der Grenzen. Das haben wir doch gut gemacht, oder? Nur vielleicht wollen die gar keine Schuldner sein und dann? Aber das ist uns egal. Diese Schulden übrigens, damit Sie das nochmal in anderer Terminologie hören, diese Schulden sind nichts anderes, die das Ausland macht, sind nichts anderes als der berühmte deutsche Leistungsbilanzüberschuss. Leistungsbilanzüberschuss, haben Sie schon mal gehört? Das ist der Index für unsere Tüchtigkeit. Weil wir so tüchtig sind, haben wir einen Leistungsbilanzüberschuss. Und wenn die anderen Schulden machen, sind sie eben nicht tüchtig. Kann man ja mal so sagen.
Ich liebe ja seinen Zynismus.
Wir haben den Leistungsbilanzüberschuss, weil wir die Löhne nicht erhöht haben in den Anfang der 2000er Jahre. Dadurch haben wir massiv unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöht, haben den anderen unser Zeug verkloppt und haben deswegen Leistungsbilanzüberschüsse und haben von denen nichts mehr gekauft. So. Das ist der einfache Grund. Weil wir gegen die Regeln der Europäischen Währungsunion verstoßen haben, haben wir einen Leistungsbilanzüberschuss. Deswegen machen die anderen Schulden. Aber darüber reden wir ja nicht so gerne. In Brüssel darf man da überhaupt nicht drüber reden. Ich kann Ihnen sagen, aus internen Berichten, wenn ein anderer Europäer in Brüssel dieses Thema hochbringt, dann gehen die deutschen Minister, alle wie sie da sind, sofort auf die Barrikaden und sagen, nein, darüber reden wir überhaupt nicht. Wir lehnen es ab, darüber zu reden. Klar, kann man so machen. Nur das Ergebnis sieht man bei der Europawahl. Das hat wirklich was damit zu tun. In den anderen Ländern gibt es vielleicht eine andere Einstellung zu den Dingen, aber sie wollen trotzdem nicht dauernd Schulden machen. Und sie wollen deswegen vor allem nicht dauernd Schulden machen, weil wir sie ja dauernd dafür beschimpfen, dass sie Schulden machen. Das ist ja das Tollste. Wir brauchen sie als Schuldner und beschimpfen sie dafür, dass sie Schulden machen. Das ist doch genial. Aber wir merken, die anderen merken das ja gar nicht so, oder? Europa, Freunde, alles Freundschaft, alles gut.
Der Zusammenhang, um den nochmal klar zu erklären, also Lohnstückkosten in Deutschland wegen Agenda 2010 und Hartz-IV-Reform, Löhne nach unten gedrückt, entsprechend Lohnstückkosten kaum gestiegen. Lohnstückkosten in Griechenland, Spanien, Italien deutlich mehr als die 2% gestiegen, Frankreich genau die 2%. Wenn das über 10 Jahre so läuft, bedeutet das, dass französische Produkte nach 10 Jahren ungefähr 20% teurer geworden sind als die deutschen. Für ausländische Einkäufer heißt das natürlich, weil alles in Euro bepreist wird, die deutschen Produkte sind ja 20% günstiger als die französischen, 30% günstiger als die italienischen, 35% günstiger als die griechischen. Ja, was macht das wohl mit den internationalen Marktanteilen? Verschieben sich nach Deutschland. Wir haben Frankreich und Italiens Industrie, natürlich viel mehr Industrienationen als Griechenland, die haben wir niederkonkurriert. Ja, unser Exportüberschuss hat dafür gesorgt, dass die oder unsere Lohnpolitik mit unserem Export hat zu unserem Exportüberschuss geführt und das beides dazu, dass es Deindustrialisierung in Frankreich und Italien im großen Stil gab. Ja. Und dann wiederum dazu, dass die Staaten in Frankreich und Italien auch mehr Schulden machen mussten, um das zu kompensieren. Gar nicht mal proaktiv, sondern einfach, weil es mehr Arbeitslosigkeit gab, die Wirtschaft schlechter gelaufen ist. Ne, wurde er in die Verschuldungsposition gezwungen. Ja, und das ist der Zusammenhang. Wir haben Arbeitslosigkeit aus Deutschland exportiert. Ne? Die hohe Arbeitslosigkeit Anfang der 2000er, die haben wir exportiert nach Frankreich und Italien. Das ist der entscheidende Zusammenhang. Und wenn man bis heute nicht versteht, dass einen krassen Unterschied macht, ob die Inflationsrate in Europa im Durchschnitt 2% ist oder eben manche Länder 0 und andere 4, ja, dann haben wir bis heute nicht begriffen. Ja, dann gucken wir auf die völlig falsche Statistik. Da stimmt der Spruch, der Durchschnitt ist das Leichentuch der Statistik. Ja, der Durchschnitt verrät uns nicht, was schiefläuft. Und das ist problematisch. Das hat Marcel Fratscher vom DEW nicht verstanden, das hat die EZB nicht verstanden, das versteht irgendwie kein amtierender Politiker. Aber der Zusammenhang ist wirklich einfach. Innerhalb von 5 Minuten versteht man den. Ja. Und man sieht ihn halt auch 1:1 in der Empirie, in den Grafiken, was das auslöst.
Doch, die merken das. Ich lebe seit über 20 Jahren in Frankreich, ich kann Ihnen sagen, die merken das. So blöd sind die nicht. Die merken das alle. Und jetzt kommen wir mit den ganz tollen, ich bin gleich am Ende, mit den tollen Regeln. Man sieht ja bei uns und der Staat. Ah ja, der Staat hier. Weil die anderen Ausländer so viel Schulden gemacht haben, die Ausländer alle so viel Schulden gemacht haben, haben wir in den letzten 10 Jahren, schauen Sie sich mal an, vor Corona, bevor diese Zacke nach unten geht, das war Corona, aber vorher haben wir einen genialen Finanzminister gehabt, der die schwarze Null war oder ist, gemacht hat. Wie muss man sagen, gemacht hat. Eine schwarze Null hat schwarze Nullen gemacht. Sehen Sie? Und das ist das Ergebnis.
Gemeint ist Wolfgang Schäuble, Gott hab ihn selig. Aber ja, er war ein fürchterlicher Finanzminister und hat sich dabei noch im Recht gefühlt. Dabei war er ein makroökonomischer Geisterfahrer. Ja. Ganz zu schweigen davon, was er Griechenland angetan hat, weil er auf Reformen gepocht hat, wie zum Beispiel kürzt die Löhne um 30%, baut Renten ab, kürzt Renten, kürzt, werft Leute aus dem öffentlichen Dienst raus, privatisiert bis zum geht nicht mehr. Ja, also alles Wolfgang Schäuble. Ein blühender Europäer.
Und jetzt kommen wir aber zu den Fiskalregeln. Jetzt sollen ja neue Fiskalregeln für Europa gemacht werden. Und dann müssen alle so werden wie wir. Ganz einfach. Ne? Die müssen alle so werden wie wir. Das EWU brauche ich jetzt mal nicht zeigen. Machen wir mal USA, schauen wir nachher an. Schauen wir mal Italien an. Ne? Italien muss jetzt so werden wie wir. Nur in Italien sparen die Unternehmen dummerweise auch. Und das Ausland ist auch nicht so doll als Schuldner für die Italiener, weil wir die Position, die schon besetzt hat. Ne? Wenn einer so super wettbewerbsfähig ist wie Deutschland, können die anderen nicht so leicht wettbewerbsfähig werden, weil die müssten ja dann Deutschland unterbieten die ganze Zeit. Und dass wir sie noch nicht unterboten haben, hat man übrigens vorhin in der Grafik gesehen, da will ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal drauf eingehen.
Ja, man hat nämlich gesehen, dass bis heute die Lohnstückkosten in Deutschland in der Entwicklung 4% unter dem EWU-Schnitt sind. Also wir haben ein bisschen was aufgeholt. Gut, aber wir müssten natürlich deutlich mehr aufgeholt haben. Ja, weil selbst wenn die mittlerweile gleich wären, haben die Unternehmen ja ihre Entscheidungen, ihre Investitionsentscheidungen danach gerichtet und getroffen, wie es über lange Zeiten war. Das heißt, eigentlich müsste Deutschland höhere Lohnstückkosten haben, deutlich größere Zuwächse, um mal über Italien und Frankreich zu kommen, damit die sich ein bisschen wieder daran anpassen können, ein bisschen was zurückgewinnen können. Ja, heißt, die Binnenwirtschaft in Deutschland würde stärker laufen, aber wir würden Exportüberschüsse verlieren. Das will keine Regierung, ne? Kann man sich ja vorstellen, ist unpopulär. Und deswegen geht das nicht.
Der Punkt ist, wir sagen den anderen jetzt, ihr dürft nicht so viele staatliche Schulden machen. Aber was sollen diese Länder machen? Wenn in den Ländern die privaten Haushalte sparen, wie in Italien, und die Unternehmen sparen, was sollen sie denn machen? Das, was Deutschland macht, können sie nicht machen, weil wir da schon sind. Nämlich die Ausländer zu Schulden machen. Und wer? Was sollen sie machen? Ja, es gibt nur noch einen einzigen, der Schulden machen kann. Oder die Wirtschaft geht dauernd den Bach runter. So, das können wir uns jetzt aussuchen. Das ist, meine Damen und Herren, das ist alles, was ich hier erzähle, ist keine ökonomische Theorie. Glauben Sie nicht, dass irgendwas mit Theorie zu tun hat. Das ist eine reine Logik, ist Buchhaltung, ist gesamtwirtschaftliche Buchhaltung. Hat nichts mit Theorie zu tun.
Die Italiener. Ja, das ist wirklich so. Also die einfachste Logik, eigentlich nur mit Einnahmen gleich Ausgaben, kann man all das erklären. Ja, mehr muss man als Logik nicht etablieren. Das stimmt. Es ist keine Annahmen darüber, wie sich irgendwer verhält oder sonst noch was im großen Ziel, sondern reine Einnahmen gleich Ausgaben. Das ist das Ergebnis. Ja, das ist fatal.
Jener können gar nichts anderes machen als staatliche Schulden. Weil wir ja schon die Gläubigerposition im Außenhandel besetzt haben. Und schauen Sie Frankreich an. In Frankreich spart auch das Ausland, das sind wir. Ne? Wir sparen für die Franzosen sozusagen auch noch ein bisschen mit. Auch in Frankreich sind die Unternehmen noch halbwegs vernünftig, sind nicht mal so sehr hohe Sparer, aber sind auch Sparer geworden im Laufe der Jahre. Und die privaten Haushalte sparen auch. Und was soll der Staat in Frankreich tun? In Frankreich steht es jetzt spitz auf Knopf. Ne? Die Europäische Kommission hat vor 3 Tagen oder so ein Verfahren, ein Defizitverfahren gegen Frankreich auf den Weg gebracht. Mit dem Ziel, dass Frankreich seine Staatsverschuldung reduziert. Nur wie soll Frankreich das machen? Frankreich kann das nicht machen. Und wieder kann ich Ihnen sagen, wenn der französische Finanzminister das in Brüssel anspricht, diesen Zusammenhang, dann steht der deutsche Finanzminister auf und sagt, ich habe meine Meinung und ich bleibe bei meiner Meinung und ich rede mit Ihnen darüber nicht. Toll, ne? Unter Freunden ist das super toll. Ja, was sollen Sie machen? Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die USA. In den USA ist der Fall noch viel einfacher. Da sind alle 3 Kurven sind über Null. Ne? Die anderen 3 Kurven sind alle über Null. Die Unternehmen, das Ausland sind wieder wir, die wir Leistungsbilanzüberschüsse machen. Die Amerikaner haben Leistungsbilanzdefizit, also ist auch das Ausland über Null. Und die Unternehmen sind auch knapp über Null. So, was soll der amerikanische Staat jetzt tun? Einfache Frage wieder, ne? Tja, er muss Schulden machen. Er muss.
Das ist immer, wenn über die USA geschrieben wird und oh Gott, ja, die machen ja so viele neue Schulden und so weiter. Es ist wirklich, die sind, weil die einen Importüberschuss haben, noch viel länger als die 20 Jahre, die hier abgebildet sind, oder 25 Jahre, sind die mit einer kurzen Ausnahme unter Reagan damals, ist der Staat permanent dabei, neue Schulden zu machen. Er muss es machen, um die Ersparwünsche der Privaten, der Unternehmen, des Auslands zu erfüllen. Ja. Die USA hat einen Importüberschuss. Das heißt, die kaufen mehr Güter aus dem Ausland ein, als sie selber ins Ausland verkaufen. Und das wiederum heißt natürlich, sie überweisen mehr Geld ans Ausland, als sie von dort überwiesen bekommen. So, und das ergibt nun mal den Überschuss. Ja. Und deswegen kann man solche Länder, kann man die USA und Deutschland und deren Verschuldungspositionen nicht miteinander vergleichen. Ja, die USA hat dann in der Corona-Krise 15%, Deutschland hat 4%. Bei den USA sind aber auch 5%, wenn man es jetzt mal sich anguckt, seit 2007 völlig normal. Ja.
Massiv Schulden machen. Er muss immer für die gesamte Schuld dieser Volkswirtschaft, nein, für das, andersrum muss ich sagen, für das gesamte Ersparnis dieser Volkswirtschaft muss er Schulden machen. Ja? Und er muss das machen. Wenn er das nicht macht, bricht die Wirtschaft sofort zusammen. Denn wenn nur gespart wird und nichts ausgegeben wird und keiner kommt, der das Geld holt, wenn die Leute ihre Geld zur Bank tragen, dann liegt es auf der Bank. Und dann?
Ja, vielleicht das Extrembeispiel mal ausführen. Ja? Also warum sparen? Warum nicht alle sparen können? Wir können es ja alle vornehmen. Der Staat kann sich das vornehmen. Alle können sich vornehmen, wir sparen. Das heißt, alle, ja, sagen wir jetzt im Extremfall, sparen 100% ihres Einkommens, geben also nichts mehr aus. Ne? All das Geld, was reingekommen ist, nimmt man, legt es zur Seite und gibt nichts mehr aus. Ja, was passiert? Ja, man kann dann zwar sparen wollen, aber es brechen ja die Einkommen für alle weg. Ja, das heißt, die Volkswirtschaft bricht zusammen, wenn es kein Einkommen mehr gibt, so, weil die Leute nichts mehr ausgeben, ja, wenn es keine Ausgaben auch mehr gibt, ja, was passiert? Alle sind arbeitslos und die ganzen Sparwünsche, die man sich vorgenommen hat, bleiben Wünsche, eine Illusion, die werden nicht erfüllt. Die Wirtschaftsleistung würde in diesem natürlich theoretischen Extremfall auf Null gehen. Und selbst wenn wir nicht den Extremfall nehmen, ja, und jetzt sagen, wir machen jetzt eine Aktienrente in Deutschland und erhöhen die Rentenbeiträge um 10 Prozentpunkte und die werden komplett in den Aktienmarkt gesteckt, alle 10% mehr versuchen zu sparen, ja, ist das für die Wirtschaft eine Katastrophe. Ja. Sparen ist die Achillesferse der Marktwirtschaft. Ne? Wenn einer spart, entzieht er dem Kreislauf Geld. Da muss man anders Geld da reinpumpen, sonst ja, wird das alles kleiner. Funktioniert nun mal nicht.
Irgendjemand muss mindestens in gleicher Höhe Geld ausgeben. Geld, das er nicht hat. Ne? Der Schuldner hat immer einer, der Geld ausgibt, das er nicht hat. Die Bild-Zeitung hat irgendwann mal geschrieben, die Italiener wollen Geld ausgeben, das sie nicht haben. Genau, darum geht's. Ne? Muss immer einer Geld ausgeben, das er nicht hat. Sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Wenn wir diesen einfachen Zusammenhang mal verstehen werden, wären wir ein großes Stück weiter, intern und extern und auf der Welt. Irgendeiner muss immer Schulden machen. Und das funktioniert in Deutschland leider nicht, weil wir es nicht begreifen können oder wollen. Das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Mein letzter Satz. Das, was Deutschland macht, ist übrigens auch. Dieser Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 6-7% des Bruttoinlandsprodukts.
Sehr wichtiger Punkt jetzt.
Ist ein klarer Verstoß gegen die Brüsseler Regeln. Regeln, die wir selbst mit unterschrieben haben. Ne? Und wann gab es ein Verfahren gegen Deutschland in den letzten 20 Jahren? Nicht einmal. Kein Verfahren.
Die Regeln erlauben nämlich einen Exportüberschuss von 6% und einen Importüberschuss von 4%. Ja, Deutschland ist mit 8-9% jahrelang darüber gewesen. Keinen interessiert. Ja. Irgendwann hat mal Mario Draghi, als er noch EZB-Präsident gesagt hat, sich mal darüber beschwert und gesagt, in Deutschland müssen die Löhne steigen und die müssen mehr Geld ausgeben, damit eben auch mehr importiert wird und der hohe Exportüberschuss runtergeht. Er hatte recht. Er hatte vollkommen recht. Ja. Und dass es überhaupt so asymmetrisch ist, also dass man 6% Exportüberschuss machen darf und nur 4% Importüberschuss, ist auch schon Quatsch. Warum macht man nicht beides gleich? Warum nicht beides 4%? Oder beides zumindest 6%. Ja. Die Antwort ist, Deutschland wollte, dass es so asymmetrisch ist, weil es eben als Exportweltmeister, der man werden wollte, nur so geht. Und auch für Export und Importe gilt im Übrigen, dass zwei Seiten einer Medaille sind. Ne? So wie die Ausgaben des einen, die Einnahmen des anderen sind, sind die Exporte des einen, die Importe eines anderen. Die Handelsbilanz der Welt ist genau gleich null. Geht nicht anders. Ist genau gleich null. Damit Deutschland Exportweltmeister werden kann, sein kann, muss es wen anders geben, der auch Importweltmeister ist. Anders geht es nicht. Ganz einfacher Zusammenhang. Das wird häufig missverstanden.
Und deswegen, wenn sie auch nur halbwegs versucht, wenn die Kommission nur halbwegs vernünftig wäre, würde sie dieses Verfahren gegen Italien und Frankreich jetzt gar nicht anfangen. Aber wenn sie noch ein bisschen ein Fünkchen Verstand hat, was ich bezweifle.
Ja, gegen Frankreich und Italien wurden nämlich jetzt nach Einsetzung der Schuldenregeln, die waren ja ein paar Jahre pausiert wegen Corona, jetzt direkt wieder so ein sogenanntes Defizitverfahren eingeleitet. Das heißt, da mischt sich dann Brüssel ein in die Haushaltspolitik von Frankreich und Italien und ja, bringt die dazu, das einzukürzen. Und das wiederum schadet natürlich der Wirtschaft, die kommt dann nicht aus dem Quark, die Leute der Rechtsruck verschärft sich, ja, muss mal gucken, wie was für eine Stimmung in Italien in Bezug auf die EU und den Euro ist. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn, wie schlecht das Image von EU und Euro dort sind. Ja, es hängt miteinander zusammen.
Müsste sie in ganz kurzer Zeit sagen, nein, das hat keinen Sinn. Solange Deutschland sich nicht ändert, können wir von Frankreich und Italien nichts verlangen. Schauen wir mal, ob das passiert oder nicht. Ich glaube nicht. Vielen Dank.
Ich glaube, selbstverständlich auch nicht, aber diese Vorträge sind so wichtig. Sie sind so wichtig, diese Zusammenhänge sind so wichtig. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich finde, Heiner Flassbeck macht das für einen Ökonomen, weil er es polemisch macht, weil er es pointiert macht, weil er es im Klartextmodus macht, leichter zugänglich. In 25 Minuten hat er uns hier mehr erklärt über die europäische Krise, als das deutsche Talkshows in, weiß nicht, 10 Jahren könnten. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Mein Newsletter heißt gleichnamig zum YouTube-Kanal Geld für die Welt. Flassbecks Blog heißt Relevante Ökonomik. Beide Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao.